Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Lied ging. Ich kannte dieses Lied noch gar nicht und schief. Und ich habe so ein bisschen an Lob und Ehre hier gedacht, aber auch an Lob und Ehre im Himmel. Und das ist auch mein Stichwort. Viele haben es schon mitbekommen. Unser Karl-Hans ist leider heimgegangen am letzten Dienstag. Und er wird jetzt morgen am Montag um 14 Uhr beigesetzt, da wird die Trauerfeier hier in Schönbach sein. Und ich denke, ich spreche da im Namen von allen, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ihn hatten, mit seiner Prägung, mit seinen Gebeten, mit dem, wie halt Karl-Hans war. Und wir werden, glaube ich, auch jeden Sonntag an ihn erinnert, wenn wir an unsere Tischchen gucken, unten im Kinderraum, die er so schön aufgearbeitet hat. Und ich glaube aber auch, die Familie sieht das mit zwei Augen. Das eine ist ein lächelndes Auge, er darf bei Jesus sein und er darf jetzt in diesen Lobpreis mit einstimmen, aber natürlich auch ein trauriges Auge. Es ist auch eine Lücke und es tut uns allen auch sehr leid. Und wie gesagt, wir sind dankbar für diese Zeit, die wir hatten und wir haben unsere Hoffnung in Jesus. Er ist auferstanden und lebt und Karl-Hans darf auch ewig leben, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich würde ganz gerne noch für die Familie beten. Ja, Herr, wir wollen dir danken für die gemeinsame Zeit, die wir mit Karl-Hans hatten, für seine Prägung, für seine Gebete, für das Leiden eines Hauskreises, für sein Bibelwissen, was er auch weitergegeben hat, und möchten dich auch für die Familie bitten, dass du mit ihnen bist in der Zeit des Abschiedes, in der Zeit des Loslassens, dass du sie tröstest mit deinem Trost, der aus der Höhe kommt, und mit dem Tröster, der mitten unter uns ist. Wir bitten dich auch um gute Worte beim Abschied nehmen und ja, dass du mitten unter uns bist und die Familie und auch uns segnest und ein Segen sein lässt. Und danke, Herr, dass wir dich haben, dass du ermöglicht hast, dass wir ewiges Leben haben, dass du lebst und wir auch leben dürfen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht zum Thema, aber ich finde, das war ein super Einstieg, musikalisch und vor allen Dingen auch Tina, mit deiner Moderation, mit den Gedanken vorab, sehr, sehr lebendig und das Thema gut aufgegriffen. Die Tina sagte es ja schon, wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Bei mir ist sie ja dann meistens immer etwas kürzer und ich muss halt gucken, was macht Sinn. Es wird jetzt keinen Sinn machen, keine Ahnung, Jesaja durchzunehmen mit 66 Kapiteln. Das nimmt halt zu viel Raum in Anspruch. Deswegen hatte ich überlegt, was ist so in sich abgeschlossen und da bin ich dann auf alles Bio gekommen. Es geht nicht um Bioprodukte oder Schöpfung und vegan, sondern es geht um Biografien, Lebensbiografien. Was können wir von einzelnen Menschen auch lernen? Und dabei werde ich so ein bisschen durch das Alte, aber auch durch das Neue Testament gehen. Mal sind die Personen eher bekannt oder vielleicht auch mal nicht ganz so bekannt und heute starten wir dann mit dem Jakobus. Und ich hoffe dabei, dass es uns im Glauben auch weiterbringt und dass wir da auch einiges lernen können. Ja, und dieser Jakobus, Tina sagte es schon, es ist der, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wer genau dieser Jakobus war, deswegen, das ist so ein bisschen das Müller des Neuen Testamentes. Also es gab mehrere Jakobusse. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an den Jünger Jakobus, seinen Bruder Johannes, die Donnersöhne, die so die Elite waren, die beim Eingemachten auch immer mit dabei waren, bei der Taufe, bei der Verklärung in Gethsemane. Aber den meine ich nicht. Der hat leider ein schwieriges Ende gehabt. Er starb durch das Schwert von Herodes, nachzulesen in Apostelgeschichte 12. Also der ist es leider nicht. Es gab noch einen weiteren Jünger, der hieß auch Jakobus. Auch der ist es nicht. Dann gab es noch einen Jakobus, das war der Papa von Judas, nicht der Verräter. Auch der hieß Jakobus. All die sind es jetzt erstmal nicht, sondern Jakobus ist der Herrenbruder. Herrenbruder heißt, er ist der Halbbruder von Jesus, von dem Herrn. Und er hat ja einen anderen Papa, wie wir wissen. Maria und Josef sind die Eltern von Jakobus und er hatte noch weitere Geschwister. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, nachzulesen in Markus 6, Vers 3. Und dort heißt es dann, ist der Jesus nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Ups. Das heißt, zusammen mit Jesus waren sie 5 Jungs und mindestens 2 Schwestern. Und da, denke ich, war sicherlich bekanntlich so einiges los. Jesus war ja in seiner Heimatstadt in Nazareth und dort war er gar nicht so gut gelitten. Dort konnte er nur wenige Wunder tun und auch bei seiner Familie stößt er immer wieder auf Unverständnis. Sie stehen einmal vor der Tür und wollen ihn sogar herausrufen lassen. Man berichtet, dass seine Mutter, die Brüder und die Schwestern draußen sind. Aber dann nennt Jesus seine wahren Verwandten. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Zugegeben, die Familie steht hier nicht so ganz im besten Licht. Wie war denn deren Einstellung? Maria, glaube ich, war sicherlich hin und her gerissen. Mal denkt sie über alles nach, sie bewegt es in ihrem Herzen, aber dann steckt sie auch manchmal wie die Halbgeschwister in Unverständnis fest. Die Geschwister von Jesus kommen zu Lebzeiten von Jesus gar nicht so gut weg. Manchmal sind sie sogar echt radikal. Als Jesus wieder einmal in Kapernaum ist, da wollen sie ihn mit Gewalt dort wegholen. Luther beschreibt, er sei von Sinnen. Also Jesus ist gemeint. Die Gute-Nachricht-Bibel meint, er muss verrückt gewesen sein. Hoffnung für alle überliefert, dass er den Verstand verloren haben muss. Das hört sich nicht gerade nach Verständnis der Familie an, geschweige denn nach Nachfolge. Ich glaube, für Christen ist es oft schwer in der Familie, insbesondere wenn man Einzelkämpfer ist. Die Reaktionen reichen dann von Unverständnis über Verleumdung bis hin zu Morddrohungen, besonders in muslimischen Ländern. Ich finde das echt krass. Der Wolfgang Häde von der HMK hatte ja Anfang Januar davon berichtet, wie es verfolgten Christen so geht. Und ich glaube, da geht es mitunter ans Eingemachte, wo nicht selten die Bekehrten fliehen mussten. Ich glaube, ihr könnt mal, wenn ihr wollt, euch beim Stehkaffee nachher austauschen. Wie hat denn eure Familie reagiert, als ihr zum Glauben gekommen seid? Andererseits ist es aber auch sicherlich für die Familie schwierig. Nicht selten werden Pfarrers- oder Pastorenkinder oder die Familien von Ältesten zitiert, beäugt. Die Erwartungen sind hoch. Ja, die müssen es doch wissen, oder? Also die müssen doch echt ein Vorbild sein. Und ich glaube, die Messlatte ist manchmal hoch, vielleicht auch manchmal zu hoch. Behielt die Familie diese ablehnende Haltung zu Jesus bei? Es wird von den Geschwistern wenig berichtet. Maria, die besorgte Mutter, die bis zum Kreuz fast vor Schmerz zerreißt, sie bleibt aber bis zum Schluss bei ihrem Sohn. Und dann soll sie der Jünger Johannes zu sich nehmen, aufnehmen und versorgen. Und das wiederum gibt Freiraum für einen Herrnbruder, nämlich Jakobus, der noch eine besondere Funktion haben soll. Worum soll es heute gehen? 3 Punkte. Vom Herrnbruder Jakobus zum Bruder im Herrn, mit den Brüdern unterwegs, Glaube im Alltag durch dick und dünn und die Unterschiedlichkeit der Brüder, aber doch eins im Glauben. Ich würde ganz gern noch mal beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken für dein Wort, das immer wieder lebendig ist, das in unsere Situation auch hineinsprechen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns im Glauben veränderst, dass wir wachsen und reifen können, dass der Gottesdienst heute auch mit dazu beiträgt. Und ich bitte dich um deinen Segen. Und dass wir verändert nach Hause gehen im Denken, im Reden und auch im Tun. Amen. ja, vom Herrnbruder zum Bruder im Herrn. Und ich glaube, es ist Balsam für unsere Seele zu hören, dass das Unverständnis der Geschwister zu Jesus nicht so blieb. Und damit meine ich nicht, dass es einfach so ein bisschen nebeneinander herdümpelt und man sich irgendwie arrangiert und nicht in die Quere kommt. Das Verhältnis zueinander ändert sich, und zwar grundlegend. Und ich finde, das ist eine sehr große Ermutigung für Familien, wo es schwierig ist, wo es rumpelt. Und damit meine ich nicht solch kleine Rangeleien, wenn Kinder sich streiten, wer wem das Spielzeug mal weggenommen hat. Diese Streitigkeiten, sie sind oft richtig massiv. Ich könnte etlichen Zoff nennen, wenn es zum Beispiel um das Erbe geht oder Kinder auch unterschiedlich behandelt werden. Und ich glaube, Lieblinge, die gab es schon immer, auch zu biblischen Zeiten. Und das ist meistens immer wieder mit Problemen verbunden. Mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Jakob und Esau. Die Rivalität zwischen Rahel und Lea. Oder den Söhnen, Lieblingssöhnen, Josef und später auch Benjamin. Josef, der dann wieder nach Ägypten verkauft wurde. Ihr merkt schon, die Probleme häufen sich. Damals wie heute sind Reibereien in der Familie schwierig. Peter hatte ja vor 14 Tagen von den Mauern gesprochen, wie sie einreißen können, wie wir sie durchbrechen können oder besser noch, dass wir sie erst gar nicht erst bauen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, Jesu Familie war keine Vorzeigefamilie. Es war nicht alles in Butter. Aber Jakobus und seine Geschwister, sie haben die Kurve bekommen. Wir können davon etwas lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Wir sind nach der Himmelfahrt, denn da wendet sich das Blatt. Dort werden die Jünger, Maria und die Brüder in einem Atemzug genannt. Sie waren alle einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Sie sind synchron. Sie haben ein Anliegen und ein Ziel. Ich glaube, sicherlich lässt es sich nicht immer vermeiden, dass es zu Streitigkeiten kommt, selbst in Familien. Und wir haben auch von Peter gehört, zur Versöhnung gehören immer noch zwei. Auch darüber hatte Peter ja vor 2 Wochen gepredigt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gebet dazu schon mal ein erster Schritt zur Annäherung sein kann. Dass alle es hier gemeinsam tun, zeigt, dass sie auch in der Familie eines Sinnes sind. Ich glaube, hier ist eine 180-Grad-Wende in der Familie passiert. Erinnert ihr euch noch, als sie sagten, Jesus sei von Sinnen? Wie entwickelte Jakobus, der Herrnbruder, sich weiter? Für Jakobus ist Jesus nicht nur der Herrnbruder, also ein Bruder im leiblichen Sinne, sondern er wurde ein Bruder im geistlichen Sinne, weil Jesus auch sein Erlöser und Heiland wurde. Jakobus wurde später zu einer festen Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Und dabei war er nicht nur einer unter ferner Liefen, sondern er hatte sogar lange Zeit die Leitung inne. Vielleicht verglichen mit unserer FEG, er war der Ernst Heuden oder Micha Werner. Und auch wenn die Zielgruppen und extern Schwerpunkte festgelegt wurden, Petrus als Judenmissionar über Jerusalem hinaus und Paulus als Evangelist unter Heiden über die Landesgrenzen, so brauchte es doch eine solide Basis. In Jerusalem liefen deshalb lange Zeit die Fäden zusammen. Hier war die Base Station. Jakobus hatte dabei einen maßgeblichen Anteil und war dort nicht wegzudenken. Aber dort war es gar nicht so einfach. Das Pflegen der Frömmigkeit zwischen Juden und Heiden war total unterschiedlich. Die Juden waren lange Zeit von ihrer Gesetzlichkeit geprägt. Alles musste rein sein. Tischgemeinschaft mit Heiden wurde zunehmend schwierig. Was geht und was geht nicht? Jetzt war der Punkt gekommen, da musste eine Einigung her. Und das Apostelkonzil dafür war eine gute Plattform. Warum bestand hier Handlungsbedarf? Die Gemeinde drohte zu zerbrechen. Wie können Juden und Heiden nicht nur nebeneinander, sondern miteinander bestehen? Müssen die Juden alles aufgeben, was der Tradition so lange wichtig war? Oder müssen die Heiden sich verbiegen und in die Schiene der Gesetzlichkeit und sich zum Beispiel beschneiden lassen? Damals wie heute eine spannende und wichtige Frage, wenn es heißt, wie kann man trotz aller Unterschiedlichkeit in der gleichen Gemeinde miteinander Glauben leben? Das kann verschiedene FEGs heute betreffen, die FEG in X oder in Y. Und im Moment trifft es, glaube ich, am meisten den FEG-Bund, der in einer Zerreißprobe steht. Dort geht es nicht um die Frage nach Speise oder nach Tradition, sondern dort geht es um die Frage der Homosexualität und der Umgang damit, der zu splitten scheint. Die einen sagen, kann denn Liebe Sünde sein? Gott ist doch ein Gott der Liebe und befürworten es. Die andere Seite argumentiert, kann man segnen, was dem Herrn ein Gräuel ist? Auch wenn es auf Bundesebene im Moment eher still geworden ist, wird die Fragestellung doch wieder hochkochen. Und auch unsere FEG wird immer wieder einen Konsens in verschiedenen Fragen treffen müssen, trotz aller Unterschiedlichkeit der Mitglieder. Lange Zeit war es die Frage, ob die Frau an der Kanzel stehen darf oder in der Gemeindeleitung sein darf. Aber es ist ja geklärt. Gut, lacht ihr mal, ich trinke mal. Ich hoffe, dass es geklärt ist. Nein, ich denke, es ist geklärt. Ja, nach einem kurzen Lagebericht beim Konzil von Paulus und Barnabas, wie es an der Front aussieht und wie Gott wirkt, da wollen die Juden, dass die Neubekehrten, also sprich die Heiden, beschnitten werden und sich nach der Tora richten. Dann wäre es Richtung Judentum gegangen. Und ihr könnt es euch vorstellen, die Diskussion ist heftig, bis Petrus dann das Augenmerk auf Gottes Handeln richtet und Gottes weites Herz, auch für die Heiden. Auch sie haben den Heiligen Geist und gehören zur Gemeinde Gottes dazu. Aber Leben nach dem Judentum wäre für sie eine große Last. Und dann wird es zielführend, als Jakobus, der Leiter der überwiegend jüdisch geprägten Gemeinde, das Wort ergreift. Könnt ihr alles zu Hause mal nachlesen, Apostelgeschichte 15. Er sucht den gemeinsamen Nenner, wo beide Gruppen gut miteinander leben können. Er nimmt die Juden mit in die Prophetie hinein, wo es genau das passiert, was halt gerade passiert. Gott ist das Licht für die Heiden. Und man einigt sich auf den gemeinsamen Nenner, dass man keine Götzen verehren soll, keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen soll, kein Blut konsumieren, auch nicht von Fleisch, das noch nicht ausgeblutet ist. Und alle meinten, das sei ein guter Vorschlag, der dann auch angenommen wurde. Er war konform mit dem Gesetz und auch die Heiden konnten es gut umsetzen. Was können wir da von Jakobus lernen? War schwere Kost, gell? Ich finde seinen weisen Vorschlag gut. Durch seine jüdische Prägung kannte er die Schrift. Auch wir sollten Bibel lesen. Wir sollten wissen, worauf es ankommt. Und das nicht nur oberflächlich, wie bei einem Blick in einen Spiegel, wo man schnell das Angesicht wieder vergisst. Oder auch nicht aus reinem Pflichtbewusstsein. Auch das ist hier fehl am Platze. Gottes Wort, es soll Relevanz für das Leben haben. Sein Wort will dich und mich verändern. Ich glaube, besonders in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist es wichtig, dass wir die Schrift kennen. Es gibt viele Lehrmeinungen. Wir sollen nicht allem und jedem glauben. Wie sagt es die Jahreslosung? Prüft alles und behaltet das Gute. Jakobus würde vielleicht ergänzen und bittet um Weisheit von oben, die Gott euch schenken kann, auch in solchen Fragen, damit ihr wisst, was richtig ist. Und ganz, ganz wichtig, und das gilt für alle und nicht nur für den ältesten Kreis, behaltet alle im Blick. Wir sind ein Kessel Buntes, wo jeder seinen Platz haben darf und soll. Aber es darf nicht gegen biblische Prinzipien gehen, aber auch nicht so laufen, dass der Einzelne oder Gruppen oder Familien hinten runterfallen. Im christlichen Glauben sollte es keinen Platz für Überheblichkeit und Diskriminierung geben. Wir sollten aber nicht auf das Trennende schauen, sondern auf das, was uns verbindet. Wichtig ist es, dass wir auf den anderen eingehen, dass wir Argumente austauschen, dass wir den anderen verstehen lernen, dass wir vom anderen lernen. Und deshalb finde ich auch Lebensbiografien so wichtig und gut. Ich bin gespannt, was wir noch von Jakobus lernen können. Wir streifen jetzt mal ganz kurz durch den Jakobusbrief. Das ist wirklich jetzt nur ein Schweinsgalopp, weil es 5 Kapitel sind. Ja, der Jakobusbrief ist der älteste Brief im Neuen Testament. Er hat in manchen Verkündigungen nur ein Schattendasein. Auch der große Reformator Martin Luther, er hatte seine Probleme mit diesem Brief. Es passte ihm nicht so richtig in die Rechtfertigungslehre. Luther beruft sich auf den Römerbrief, wo es heißt, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und dann schreibt Jakobus, dass die Werke doch eine Rolle spielen. Jakobus 2,24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Stellt das nicht die Argumentation von Paulus auf den Kopf? Wie kann das sein? Jakobus meint, dass sich der Glaube im Alltag bewähren muss, sonst ist er unglaubwürdig. Die Werke sind quasi wie ein Lämpchen, wo der Glaube dann sichtbar wird. Christsein auf dem Papier ist tot. Da stimmt etwas nicht. Der Glaube ist nicht echt, nicht mehr als heiße Luft. Und ich finde, da hat der Jakobus absolut recht. Nicht umsonst besteht der Jakobusbrief bei den 108 Versen bei jedem zweiten Vers aus einem Imperativ, einer Aufforderung, mit denen Jakobus bittet, aktiv zu werden. Jetzt geht's in die Praxis. Wer hat nun recht, Paulus oder Jakobus, was die Werke anbetrifft? Ich glaube, es hilft im Verständnis, wenn wir wissen, dass Jakobus die Werke betont, weil er Gläubige im Blick hat, mit ihrem Verhalten und das Ganze nach der Bekehrung. Paulus im Römerbrief hat dagegen Nichtgläubige im Fokus, wie sie zum Glauben kommen, dann nämlich ohne Werke. Aber lebendiger Glaube kann nicht von Werken getrennt werden. Entweder wirkt er sich aus oder er ist kein Glaube. Es geht immer um Jesus. Je lebendiger die Beziehung zu ihm ist, desto lebendiger ist auch unser Glaube. Und wenn die Beziehung nicht lebendig ist, dann verkümmert unser Glaube und wir laufen Gefahr, dass er nur noch Tradition ist. Und wir? Wie sieht unser Alltag als Christen aus? Jakobus mahnt in Kapitel 3, dem Kapitel von der Zunge, dass wir unsere Worte bewusst wählen sollen. Ihre Wirkung sollen wir nicht unterschätzen. Die Zunge ist klein, aber oho. Wie bei einem winzigen Ruder bei einem Schiff, so kann es schnell in eine andere, vielleicht sogar ungewollte Richtung gehen. Wie oft haben schon Worte verletzt? Ein kleines Wort, das eine große Lawine lostritt. Es heißt in Jakobus 3, die Zunge ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Und auch die Zunge ist ein solches Feuer. Deshalb wollen wir bedacht mit unseren Worten umgehen, um einen Flächenbrand, wie er vielleicht in L.A. war, zu vermeiden. Die Zunge zeigt auch, aus welcher Quelle wir leben. Wie eine Wasserquelle nicht gleichzeitig bitteres und süßes Wasser spenden kann, so sollte aus dem Mund der Christen nicht gleichzeitig Fluch und Segen hervorgehen. Deshalb können wir für weise Worte beten, auch dass wir korrekturbereit sind und uns auch mal etwas sagen lassen können. Es gibt Leute, die sagen, ich filtere meine Worte durch 3 Siebe. Und zwar erstens, ob die Worte wahr sind, zum zweiten, ob sie nötig sind und zum dritten, ob sie gut sind. Sind wir glaubwürdig in unserem Christsein? Stimmen Worte und Haltung überein? Bin ich im Verhalten und Reden synchron, egal im Beruf, privat oder in der Gemeinde? Handle ich da immer aus den gleichen Prinzipien heraus? In Kapitel 2 warnt Gott durch Jakobus davor, dass wir Unterschiede in der Person machen. Wir sollen nicht differenzieren, in dem Beispiel zwischen arm oder reich. vielleicht auf unsere Gemeinde bezogen, keine Unterschiede machen zwischen Schönbachern und Auswärtigen, zwischen Jung und Alt, zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, zwischen Peter und mir. Alle sind wichtig und vor allem vor Gott sind alle gleich. Jakobus bezieht sich, wahrscheinlich durch seine jüdische Prägung, noch einmal auf die Schrift. Und dort heißt es im 3. Mose, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das vereinbart sich nicht mit solchen Unterschieden, wo man Menschen bevorzugt und damit andere an den Rand drängt. Gottes Liebe gilt doch allen. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir dürfen uns von ihm beschenken lassen und seine Liebe weitergeben. Und wir sollen auch nicht mit zweierlei Maß messen. Zum Beispiel freundlicher zu den Menschen sein, die uns eher liegen oder vielleicht nützlicher sein könnten. Das Problem ist doch, wenn man einen bevorzugt, dass man den anderen damit benachteiligt, vielleicht sogar beleidigt und letztlich damit Gott selbst beleidigt. Der dritte Punkt, die Unterschiedlichkeit der Brüder und doch eins im Glauben. Petrus, Paulus und Jakobus, sie hatten ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Zielgruppen. Aber dennoch hatten sie einen Auftrag und ein Ziel, Menschen zu Jüngern machen, den Gläubigen im Glauben weiterhelfen und sie ermutigen. Was weiterhin vereint in der Unterschiedlichkeit, ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Und der war bei Jakobus und Paulus am Anfang alles andere als klar. Paulus hatte ja bekanntlich die Gemeinde Jesu zu Beginn verfolgt. Und der eigene Bruder Jakobus und die anderen, sie hielten den Herrn für blemblem. Aber zum Glück hat sich das Blatt bei beiden gewendet, hin zum Glauben an Christus. Bemerkenswert ist, dass Paulus auch aus der Ferne an die Gemeinde in Jerusalem dachte. Denn die hatte sich vergaloppiert und steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Paulus sammelte in anderen Gemeinden, besonders in Korinth, eine Kollekte für die Geschwister in Jerusalem. Und auch wir zeigen heute immer wieder Solidarität. Wir unterstützen zum Beispiel Stahls in Kambodscha, wir sammeln für Notleidende, wir packen Pakete fürs Leben oder packen einfach an, wenn Not am Mann ist. Und das war ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel Flüchtlinge im Gemeindehaus aufgenommen haben. Peter hatte ja letzten Sonntag über die Sammlung, Kollekte und das Opfer in der Gemeinde gesprochen. Christen sollen sich miteinander verbunden fühlen, in Freud und Leid Lasten gemeinsam tragen. Was steht in der Biografie des Jakobus? Was ist markant für ihn und was können wir von ihm lernen? Nach dem Kirchenhistoriker und Bischof Eusebius hatte Jakobus noch einen Beinamen, der Gerechte. Und laut dem Gerichtsschreiber Josephus starb Jakobus 62 nach Christus, sogar angezettelt durch Steinigung der Juden, allen voran der Hohepriester. Es war eine schwierige Zeit, als Jakobus starb. Kaiser Nero regierte und er war besonders schlimm den Christen gegenüber. Deshalb ermutigt Jakobus zum Durchhalten und zur Standhaftigkeit. Der Jakobusbrief und auch das Leben des Jakobus zeigen, dass wir nicht an Schwierigkeiten vorbeikommen. Tina hatte uns ja mit schon hineingenommen. Die Frage ist aber nicht, wie wir an Schwierigkeiten vorbeikommen, sondern wie wir hindurchkommen. Und Kapitel 1 nennt einige Prüfungen, wo unser Glaube wachsen kann. Prüfungen sind Zeichen lebendigen Glaubens, denn was tot ist, kann nicht geprüft werden. Und diese Prüfungen, sie sind unterschiedlich und individuell. Und je nach Persönlichkeit und Lebenslage können solche Prüfungsfächer sich auch ändern. Aber das Ziel bleibt dasselbe. Reif werden im Glauben, gestärkt aus dieser Prüfung hervorgehen. Prüfungen dienen dazu, dass man sie besteht. Standhaftigkeit oder Ausdauer lernt nur, wer diese schwierigen Zeiten durchsteht und nicht davonläuft. Jakobus hatte es selbst durchlebt und blieb bis zum Schluss standhaft. noch etwas in der Recherche und das fand ich echt witzig und das muss ich mal weitergeben. Jakobus soll ein Nazireer gewesen sein. Mit dem Begriff können wir gar nichts anfangen. Nazireer sind so kleine Peters, die sich die Haare und den Bart nicht schneiden lassen und auch auf Alkohol verzichten. Und Jakobus soll auch so ausgesehen haben. Jakobus ist der Verfasser des Jakobusbriefes. Gott gibt ihm Worte für Christen, die in der Zerstreuung leben, also außerhalb von Jerusalem. Und damit schaut Jakobus auch über den Tellerrand der Gemeinde hinaus. Gott möchte durch Jakobus Christen helfen, den Glauben im Alltag zu leben, die Erkenntnisse aus der Schrift im Glauben umzusetzen. Jakobus sagt, dass der Glaube tot ist, wo er nicht in Werken, also im Alltag, sichtbar wird. Glaube darf kein Kopfglaube bleiben, aber er muss ins Herz. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Das Herz hat Strahlkraft nach außen. Gott spricht durch Jakobus oft das Herz und das Innere an, auch das Gewissen. Und auch wir sind gefragt, was sind unsere Motive? Gott lässt dann einen Scan durch unser Leben laufen, wo so vieles offenbar wird. Und nachdem dieses durchlaufen ist, dann kommt der Glaube vom Kopf ins Herz und dann in die Hand, wo der Glaube zur Tat werden soll, also alltagstauglich wird. Auffallend ist im Jakobusbrief, dass es viele Zitate und Parallelen zu Jesus gibt, zum Beispiel auch in die Bergpredigt. Auch wenn Jakobus zunächst zu Lebzeiten wenig mit seinem Halbbruder Jesus anfangen kann, ihr erinnert euch, er sagte, er sei von Sinnen, so hat er doch aufmerksam die Worte Jesu gehört. Er war mit der Schrift vertraut. Und das sollten wir uns auch beim Bibellesen zu Herzen nehmen. Auch wenn der Text mal sperrig ist und wir ihn nicht verstehen, sollten wir dranbleiben. Weiterlesen. Bibel legt Bibel aus. Vielleicht auch manchmal mit einer Parallelstelle. Jakobus hat einiges vom Charakter von Jesus übernommen. Man sagt, er lebte im Worte Jesu und nennt sich am Briefanfang ein Diener oder Knecht Jesu. Jakobus war sogar einer der Augenzeugen, als Jesus nach der Auferstehung sich den Menschen gezeigt hatte, nachzulesen in 1. Korinther 15. Und ein weiteres, Jakobus soll ein aufrichtiger Beter gewesen sein. Ich glaube, der Schlussteil des Jakobusbriefes bestätigt die Wichtigkeit des Gebetes und auch seine Wirkkraft. Eusebius sagte Jakobus nach, dass die Knie von Jakobus vom Beten so hart geworden sind, also kniend gebetet, dass er die Knie eines Kamels hatte. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, die ja für verfolgte Christen beten, er hat einmal ein interessantes Zitat über das Beten gesagt. Wenn wir verstehen würden, welche Kraft unser Gebet entfalten kann, wären wir 100-mal am Tag auf den Knien. Es lohnt sich in dem Zusammenhang, den Schluss des Jakobusbriefes zu lesen, Kapitel 5. Ernst gemeinte Gebete können viel bewirken, zum Beispiel Kranke heilen. Beziehungen können wieder gesund werden. Gebet kann sogar Naturgewalten wie bei Elia außer Kraft setzen, als es 3,5 Jahre nicht regnete. Und auch Gebet, die Fürbitte, kann zum Glauben des Bruders mit beitragen und ist wichtig. Das Gebet muss ja nicht auf den Knien sein, es sollte aber von Herzen kommen. Wie Jakobus ein Mann des Gebetes war, der für sein Volk und für die Gemeinde vor Gott eintrat, so sollen auch wir Menschen des Gebetes werden, denen das Schicksal der Menschen in unserer Umgebung nicht egal ist. Und ich glaube, das wird immer wieder in unserer Gebetsgruppe deutlich. Wir leiden mit und stehen füreinander ein, zum Beispiel im Moment für Karl-Hans und seine Familie. Jakobus geht es darum, dass unser Glaube echt ist, sowohl in der Tat als auch in der Liebe, die die Person nicht ansieht. Damit komme ich zum Schluss und fasse das Ganze nochmal zusammen. Unser Glaube soll alltagstauglich sein, er soll in der Schrift verwurzelt sein. Wir sollen sie auch tun. Wir sollten unsere Worte bewusst wählen, denn ein Wort kann schon viel Schaden anrichten. Wir denken an die Zunge. Es sollte niemand bevorzugt werden. Wir sollen alle im Blick behalten. Jakobus warnt, dass wir unser Herz nicht an Reichtum hängen sollen, Kapitel 5. Wir können nichts mitnehmen. Kleidung verfault oder wird von Motten gefressen. Selbst Wertvolles wie Gold und Silber kann rosten. Reichtum an sich ist nicht verwerflich, aber wir sollen unser Herz nicht daran hängen. Die Gefahr des Reichtums ist ja, dass er uns eine falsche Sicherheit vorgaukelt. Und die Gefahr ist auch, dass wir den Nächsten dabei aus dem Blick verlieren, vielleicht das Mitgefühl für Arme. Auch die Familie Jesu war übrigens sehr arm. Bei der Beschneidung hatten sie gerade einmal 2 Tauben, die sie geopfert haben. Wirklicher Glaube zeigt sich darin, wie Christen sich verhalten, auch im Umfeld. Hier geht es darum, dass Wort und Tat übereinstimmen. Das Gehörte muss in die Praxis umgesetzt werden. Geschieht das nicht, entfaltet sich kein geistliches Leben. Dann ist es eher eine fromme Tradition, was zum Selbstbetrug führt. Aber umgekehrt gilt genauso, was nutzt allchristlicher Aktionismus, wenn er nicht aus dem Hören auf Gottes Wort kommt? Worauf gilt es also zu achten, um beides gut zu beherzigen, Wort und Tat? Wirklicher Glaube zeigt sich auch darin, wie Christen sich verhalten. Er beeinflusst ihre Meinung, was sie von sich selbst halten, aber auch, wie sie andere sehen und sie behandeln. Neid und Stolz nach Kapitel 4 sollten nicht dazugehören. Jakobus warnt auch in diesem Kapitel vor Unfrieden in der Gemeinde, was sogar zu Spaltungen führen kann. Es geht nicht um Ansehen oder Anerkennung, auch nicht um das Lustprinzip, sondern um die Frage, was mir der andere wert ist und wie ich mit ihm umgehe. Und Jakobus nennt dazu ein gutes Hilfsmittel, wie dieser Umgang gut gelingen kann. Er sagt: Demütig sein, bleibt nahe am Herrn. Und dann hat es auch Strahlkraft auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein weiteres: Wir sollten mit der Schrift vertraut sein. Ups, da hänge ich eins nach. Und wir sollten einen liebevollen Umgang miteinander haben. Jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Und das gilt auch für das Gesamtbild als Gemeinde. Der Umgang sollte liebevoll sein. Nicht umsonst gibt es ein Schlüsselwort in dem Jakobusbrief. 15 Mal kommt dieses Wort vor. Es geht um die Brüder, um den Umgang zwischen geistlichen Geschwistern. Jakobus warnt zum Beispiel davor Streitsucht. Wir sagen vielleicht heute Rechthaberei. Und schon im nächsten Vers, Kapitel 1, da rät Jakobus, Gottes Wort bereitwillig anzunehmen, denn es verändert auch die Einstellung zueinander. Wenn ich an den Jakobusbrief denke, dann muss ich an den Horst denken, der immer sagt, nicht reden, sondern tun, sich zum Beispiel um Bedürftige kümmern. Von Jakobus lerne ich auch, dass lebendiger Glaube nicht beschwerdefrei ist. Freud und Leid wechseln sich ab. Und es ist wichtig, Jesus nicht aus den Augen zu verlieren, der uns hält und trägt. Und ein letztes: Wir sollen beten. Mein Schlussfazit zum Jakobus. Ich finde die Biografie vom Jakobus und seinen Wandel vom Halbbruder zum Bruder im Herrn bemerkenswert. Er war ein treuer Nachfolger und eine Stütze in Jerusalem. Er hat dort sehr, sehr segensreich nach dem Tod Jesu gewirkt. Aber ich möchte auch, dass wir nicht beim Jakobus stehen bleiben. Wir wollen weiter und tiefer sehen, wie bei einem Fresko, was dahinter steckt. Denn da, als Motivation, ist es der auferstandene Christus, der auch uns zum Bruder geworden ist, der mit seinem Leben gedient hat. Ihm gilt es doch nachzufolgen. Und aus dieser Beziehung heraus sollten wir unser Leben leben und ihm, also Jesus, und den Menschen dienen. Auf Jesus wollen wir trauen und geduldig auf seine Wiederkunft warten. Amen. Ich hatte noch eine Folie dazu. Es geht, glaube ich, mit der Tina weiter.